Also fangen wir mal an mit dem Thema TTIP. TTIP steht für Transatlantische Handels- und Investitionspartnerschaft. Ich will im ersten Teil mal zur Diskussion stellen, eine Kritik an den Begründungen, warum denn das ein Segen ist für die Menschheit, die in Europa und Nordamerika wohnt, falls es diese TTIP eines Tages wirklich geben sollte. Die sind noch am Verhandeln. Der erste Teil. Was wird versprochen? Was ist davon zu halten? Zweitens, was ist der erklärte Zweck dieser Verhandlungen, dieser angestrebten Partnerschaft? Von da aus müssen wir dann zurückgehen zu, wenn Staaten am Weltmarkt ihr Kapital Geschäfte machen lassen, sei es durch Verkauf von Waren, sei es durch Export von Kapital, sei es durch Import fremden Kapitals ins eigene Gebiet, dann ist das genau der Stoff, der durch TTIP geregelt werden soll, neu geregelt werden soll. Also müssen wir da kleine Überlegungen und ein paar Thesen dazu uns vornehmen. Was ist denn da eigentlich los? Was wird da geregelt? Was ist der Stoff, der ungeregelt offenbar zu allerlei Ungemach führt? Geregelt vielleicht auch. Und dann können wir vielleicht wieder zurückgehen auf den auch so zentrale Inhalte des Vertrags, vor allem die, die in der Öffentlichkeit besonders angefeindet werden, der berühmte Schiedsgerichtspassus, dass nicht ordentliche staatliche Gerichte zuständig sind für Beilegung von Streitigkeiten, sondern sogenannte Schiedshöfe. Also erster Punkt, was wird denn versprochen? TTIP bringt mehr Wachstum. Erstes Argument. TTIP schafft Arbeitsplätze. TTIP spart Kosten. Jetzt kommt es darauf an, was für Stellung man in dieser Ökonomie des Kapitalismus hat. Ob man bei der Frage, TTIP bringt Wachstum, mit der skeptischen Nachfrage, ja, aber wie viel, stimmt denn das? Nicht vielleicht furchtbar reinrasselt. Reinrasselt, weil man gar nicht fragt, ach, was meint er eigentlich für Wachstum? Sondern Wachstum als den unbestreitbar guten und selbstverständlichen Zweck unserer Gesellschaften hinnimmt und sagt, na, hoffentlich gibt es auch ordentlich Wachstum, hoffentlich ist der Schub an Wachstum auch groß genug, weil nämlich nur mit Wachstum kommen bekanntlich Arbeitsplätze zustande. Und da sind wir schon beim zweiten Fehler, den man machen kann, dass nämlich viele der Oppositionellen sagen, glaubt man nicht, wenn Arbeitsplätze dann höchstens ein paar, vielleicht sogar weniger als vorher. Was ist der Fehler? In was für Falle ist mir getappt, wenn man sagt, wenn die sagen, die Politik, TTIP bringt mehr Wachstum und dann fängt man an zu zweifeln, ja, wie viel Prozent sind das, bloß 0,04% zum Beispiel oder vielleicht noch weniger. Was ist der Fehler dabei? Wie bitte?
Für wen?
Ja eben, für wen? Was ist denn der Fehler dabei, wenn man sagt, hoffentlich gibt es mehr Wachstum? Ja, da muss man doch erstmal fragen, was für Wachstum? Meint ihr das Wachstum der Gewinne? Habe ich Gewinne? Nee. Muss man fragen, wächst denn der Lohn dann? Wird es denn versprochen? Überhaupt nicht, im Gegenteil. Sozialleistungen auch nicht. Wir kennen es doch. Bei der letzten Regierungsbildung haben sie ein paar Sachen beschlossen, wie zum Beispiel Rente mit 63, nach 45 Beitragsjahren abschlagsfrei und ein Aufschrei ging durch die Nation, Verschwendung von Geld. Genauso Mindestlohneinführung, glatte Wachstumsbremse. Die sagen es ja gleich dazu, dass offenbar, wenn unten was ankommt und es muss noch gar nicht furchtbar viel sein, Mindestlohn ist wirklich was mitkriegst. Aber das ist heute nicht unser Thema. Wir wollen ja bloß mal den Standpunkt des Wachstums angreifen. Alles, was unten ankommen soll, ist eine Wachstumsbremse. Und dann versprechen sie den Leuten, TTIP bringt mehr Wachstum. Und dann sollen die Leute nicht sagen, wollen wir gar nicht, wir wollen Wachstum bei uns. Sondern sollen die Leute sagen, na hoffentlich kommt's. Warum? Dann haben sie nämlich den Fehler mitgemacht, dass alles in dieser Gesellschaft abhängt vom Wachstum einer Klasse, nämlich der Besitzer von Euro oder Dollars, also von Kapital. So heißt ja auch der Untertitel, ein Kampfprogramm zur Neuordnung des Weltmarkts für Euro- und Dollar-Kapitalisten. TTIP schafft Arbeitsplätze. Zigtausende sollen sogar sein. Und wieder gibt es Skepsis. Stimmt denn das? Wie viel denn? Und schon wieder reingefallen. Nicht, was für Arbeitsplätze? Was verdient man denn da? Was heißt es denn eigentlich, wenn die da jetzt eine Freihandelszone machen und da vielleicht die Konkurrenz erst so richtig losbrandet? Das wissen die Protestierer ja auch, dass das angeblich die Konkurrenz dermaßen entfesselt, dass man sich glatt flachlegen muss. Dann dürfen wir nicht fragen, stimmt das mit den Arbeitsplätzen? Dann muss man sofort sagen, ach, und da sind wir wohl vorgesehen, falls es welche gibt, oder mit den Alten, die es schon gibt, da sind wir wohl vorgesehen dafür, dass die Konkurrenz auch richtig flott und gewinnreich und wachstumsfördernd für die Kapitalbesitzer abläuft. Da wird man doch in Anspruch genommen. Das ist doch kein Versprechen in dem Sinn, dass man sagt, gut für mich, falls man jemand ist, der dafür arbeiten muss. Wie der Arbeitsplatz aussieht, dafür interessiert man sich nicht, wenn man sagt, gibt es denn genug? Auch die andere Seite. Die Arbeitsplätze haben doch einen Mangel für einen Menschen, der davon leben muss. Man braucht in dieser Gesellschaft einen Arbeitsplatz, weil anders gibt es kein Geld. Aber die Arbeitsplätze brauchen nicht denjenigen, der ein Geld braucht, sondern bloß diejenigen, die ein Geld brauchen und mit ihrer Arbeit Gewinn abwerfen. Ein sehr schiefes Verhältnis. Die Ansage heißt also, du lieber TTIP-Bürger, du hast das Problem, überhaupt an den Arbeitsplatz zu kommen. Das ist die Voraussetzung, sonst wäre es gar keine Verheißung, wenn man sagt, mehr Arbeitsplätze. Da gibt es offenbar weniger, als die Leute brauchen. Und die werfen weniger ab, als die Leute zum Leben brauchen. Und auf diesen Fehler, jetzt auf den Arbeitsplatz zu setzen, geht dieses Versprechen. TTIP spart Kosten. Drittes Versprechen. Da steigen wir jetzt eigentlich schon ein wenig auf von der bloßen Frage, wovon lebt man denn, ein in die Nöte und Probleme, praktischen Probleme von Unternehmern. Was meinen Sie mit Spartkosten? Da gibt es das berühmte Beispiel, wenn man zurzeit von Europa nach USA Autos exportiert oder umgekehrt, dann geht es schon los mit den Blinkern. Dort drüben sind sie rot, bei uns sind sie orange oder gelb. Dann geht es weiter mit den Abgasnormen, mit den Zulassungsnormen für die Steifigkeit für die Fahrgastzelle und so weiter und so fort. Lauter Unterschiede. Aber nicht bloß das. Es gibt Arbeitsschutzvorschriften zum Beispiel in Deutschland oder in Europa. Es gibt auch welche in den USA. Und diese Arbeitsschutzvorschriften, von denen geht vom Standpunkt der TTIP, es soll ein einheitlicher Markt sein, einheitliche Verkaufs- und Produktionsbedingungen, der Vorwurf um glatte Wachstumsbremsen, weil Kosten, unnötige Kosten. Wenn man jetzt bei den Arbeitsschutzkosten zum Beispiel, da kommt man ja wieder indirekt vor als Mensch, der vom Lohn leben muss, dann sagen die Verhandler, und da sagen diejenigen, die sagen, da werden Kosten gespart, und das ist auch ein Riesenvorteil, stellen Platz zur Disposition, dass derjenige Mensch, der arbeiten muss, das auch immerhin ungefähr 45 Jahre lang aushalten soll, wenn er mit 63 abschlagsfrei in Rente will. Aber auch dann aushalten muss, wenn er nach 30 Jahren in Rente will und dann mit 45 schon kaputt ist, weil ihn die Arbeit kaputt gemacht hat. Da gibt es das Gerücht, dass unsere europäischen Staaten da besonders großzügig wären hinsichtlich der Schutzrichtlinien. Bloß weil die Amerikaner andere haben. Oder auch in manchen Gebieten keine. Dabei merkt man, der redet schon der Redeweise drüber. Ich will jetzt nicht einsteigen in, warum gibt es sowas. Aber den kleinen Hinweis will ich mir nicht ersparen. Die sind offenbar gar nicht gemacht dafür, dass den Leuten gut geht. Wenn man sagt, das ist Verhandlungsmasse. Dann sind sie offenbar jetzt nötig, zu betrachten vom Standpunkt möglichst viel Wachstum. Dann waren sie aber immer schon vom Standpunkt des Wachstums aus betrachtet worden. Da haben sie wohl dann diese kleinen maximale Arbeitsplatzkonzentration von Emissionen und Lärm. Dann haben sie die Max wohl bloß deswegen eingeführt, weil halt ein Mensch, der mit 45 Stock taub ist, nicht mehr gut arbeitet. Und ein Mensch, der mit 50 Jahren seinen Herzinfarkt kriegt und dann nicht mehr voll einsetzbar ist, nicht mehr sehr gut fähig ist, das zu machen, was das Kapital von ihm braucht, nämlich Leistung. Dann war es gar kein Schutz der Leute. Dann war es eine Bedingung dafür, dass bei uns ordentliches Wachstum und stetiges Wachstum stattfindet. Und wenn Sie sich jetzt dazu entschlossen haben, kleiner Vorgriff auf TTIP, soll ja das sein, neue Bedingungen, überall die gleichen, ein Markt. Wenn Sie also einen Markt machen, dann fällt Ihnen glatt ein, dann könnten ja die ganzen wunderbaren Schutzmaßnahmen, mit denen Sie in manchen Wahlkämpfen angeben, dass Sie bei uns irgendwie großzügiger werden als anderswo, oder wenn die Krise ist, sagen, da muss was abgeschafft werden, haben Sie dann schon zugegeben, dass sowas eben vom Standpunkt des Wachstums ein Negativum ist. Jetzt geben Sie plötzlich zu, das ist rein ein Spielmaterial für die Frage, wie organisiert man denn die Bedingungen des Wachstums dann, wenn diesseits und jenseits des Atlantik die gleichen Bedingungen fürs Produzieren und fürs Verkaufen von Ware gelten sollen. Spart Kosten ist jetzt wieder für den Standpunkt des Arbeiters und des Angestellten keine Verheißung, sondern Drohung. An ihm wird gespart. Er muss nämlich gerade stehen dafür, dass die Subjekte der Konkurrenz, also die Organisatoren der Konkurrenz, die Kapitalisten, in den neuen größeren Markt das bringen, was die Staaten von ihnen haben wollen und was sie auch von sich aus wollen, nämlich zu wachsen. Zu diesen drei Verheißungen und der Kritik dran. Ich vermisse an der Bewegung, die sich zum Beispiel am 10. 11. Oktober am Wochenende getroffen hat in Stuttgart und ganz Europa, vermisse ich ein bisschen eine Rede darüber, mal zur Kenntnis zu nehmen, was eigentlich die Verheißungen sind. Da wird das, was da angekündigt ist, ersäuft darin, dass jetzt die wunderbaren europäischen oder deutschen Errungenschaften abgeschafft werden zugunsten des sozial kalten amerikanischen Kapitalismus. Da wird das, was der Mensch braucht vielleicht sogar wirklich als Schutz braucht, wenn es es gibt, oder vielleicht eigentlich den Standpunkt hat, reicht doch gar nicht, überführt in die Frage nationale Frage, Amerika versus Deutschland oder versus Europa. Und plötzlich wird alles das, worunter man praktisch leidet, als Prolet oder als Angestellter oder als Sonstiger, der sich halt irgendwie verdingen muss, Werkarbeiter, alles das, worüber man sich praktisch daran aufregt, Geld reicht nicht, die Gesundheit leidet, die Freizeit wird knapp, wenn gerade Überstunden und Wochenenden, Sonderwochenenden angeordnet werden und so weiter und so fort. Alles plötzlich ist verschwunden hinter dem Standpunkt, die deutschen Errungenschaften sind bedroht. Ein sehr schlechter Standpunkt gegen dieses Vorhaben TTIP. So, bevor ich dann weitermachen will, das wäre jetzt der erste Teil, soll auch gleich immer zu den einzelnen Teilen Diskussion möglich sein, ist jetzt eröffnet.
Kleine Ergänzung zum letzten Punkt. Bei diesen Veranstaltungen sagen DGB-Funktionäre zum Beispiel, wir lassen uns unsere Mindestlohnregelung nicht von Amerika bedrohen. Das ist so unglaublich. In Amerika gibt es eine Mindestlohnregelung schon, weiß nicht gleich wie lang, lang bevor es hier eine gegeben hat. Und was in Amerika als Mindestlohn gibt, ist höher als das, was es hier gibt. Da merkt man bloß, weil jetzt von auswärts irgendwas kommt, sagen, ach, sind wir gut dran und das wird von außen bedroht. Da ist Ihnen sogar die Fakten scheißegal.
Genauso auch bei den sogenannten, bei den Abgasnormen etwa. Da gibt es in Amerika, das ist dort Ländersache, also Staatensache, Einzelstaatensache. Da gibt es Länder wie Kalifornien, die haben ganz andere Abgasnormen als bei uns. Da müssen die Autos, die von Mercedes oder von BMW, die ja dort gute Geschäfte machen, bei den etwas begüterten Amis, die müssen ganz anders gebaut werden, damit sie dort überhaupt zugelassen werden können. Von wegen, da waren Errungenschaften abgebaut an Umweltschutzstandards. Also gibt es zu dem Punkt noch Diskussionsbeiträge oder habe ich was vergessen, was an Verheißungen versprochen worden ist und wo man vielleicht sich nicht ganz sicher ist, wie man dagegen argumentiert.
Ja? Ich habe noch eine Verständnisfrage. Also ich habe das gerade so verstanden, dass Sie sagen, was da bis jetzt eigentlich fehlt, auch in diesen öffentlichen Demonstrationen, ist eigentlich eine tatsächliche Kapitalismuskritik, die findet nicht statt, sondern was tatsächlich im Vordergrund steht, ist sowas wie eine Art Nationalökonomie und wie will mein Hof halten oder meine Privilegien oder wie immer mir das dann verkauft wird. Ist das richtig? Oder habe ich das jetzt falsch verstanden? Und für mich wird sich daraus ja praktisch eine taktische oder eine strategische Frage ergeben, wenn ich denn was gegen TTIP unternehmen will, muss ich dann nicht eben auch das Bündnis mit diesen, in Anführungsstrichen, wie immer man die nennen will, Nationalökonomen oder den DGB, muss ich die dann nicht sowieso mit ins Boot holen?
Ich würde mal sagen, bevor man... Nein, nein, das geht zu weit, das passt da schon hin. Wir kommen am Schluss vielleicht nochmal anders drauf, aber das passt schon hin. Ich würde bloß nicht sagen, mein Plädoyer geht darauf hin, argumentiert nicht nationalökonomisch, sondern gründlich antikapitalistisch. Mein Ausgangspunkt war noch viel billiger. Vielleicht auch durchaus im Sinne von dem, wenn man dagegen was machen will, da braucht man natürlich, will man natürlich auch Leute ansprechen, die noch keine Kapitalschulung hinter sich haben, die man vielleicht dazu bewegen will, sowas mal zu machen, aber jetzt vielleicht erstmal vor allem ein wichtiges Argument gegen TTIP zu haben, nämlich die sollen mal Maßnahmen an ihrem Interesse, nicht an nationalökonomischen Standpunkten. Da wird eigentlich viel zu nationalökonomisch, also gerade dieses mehr Wachstum oder mehr Arbeitsplätze, das ist ja ein nationalökonomisches Argument. Aber das weiß der Mensch gar nicht, der denkt gar nicht an der Nationalökonomie, der Normalmensch, der sagt, Arbeitsplätze sind doch gut und nötig, der denkt sogar an sein Interesse, aber falsch. Der denkt an sein Interesse, ich hänge ab vom Arbeitsplatz, also muss ich dafür sein, dass Bedingungen herrschen, dass Arbeitsplätze kommen. Dann ist er schon mal weg vom Arbeitsplatz. Beim Arbeitsplatz ist er übrigens auch schon weg von dem, er muss doch davon leben. Aber selbst wenn er beim Arbeitsplatz ist und sagt, jetzt brauche ich günstige Bedingungen für Arbeitsplätze, dann ist er plötzlich bei, ja und dafür muss die Konjunktur gut laufen, dazu müssen die Kosten günstig sein, hoppla, da bin ich ja selber dabei, dann muss ich sich selber als Kost beurteilen oder beurteilen lassen und dann merkt er plötzlich, dass sein Interesse am Arbeitsplatz zu einem Widerspruch führt und zwar bei seinem eigenen Interesse. Er hängt davon ab und zugleich kostet ihm genau das, was er davon haben will und braucht. Solche Diskussionen halte ich für wichtiger und für nötiger, als zu sagen, argumentiere ich nicht nationalökonomisch oder sagst lieber marxistisch oder sonst wie, na, das ist gar nicht der Witz dabei. Denk mal an dein Interesse und schau mal, ob das Mittel, was die dir im Arbeitsplatz versprechen, ob das wirklich zu deinem Interesse passt. Und in was für Notwendigkeiten und was für Widersprüche, die dich neizwingen, wenn sie sagen, Arbeitsplatz ist die einzige Chance für einen Menschen, der kein Geld hat, an welches zu kommen.
Also da ist das Nationalökonomische in einem anderen Sinn blöd, weil vom National, wir hier gegen Amis, da wird alles, was hier ist, zur Idylle ausgemalt, die bedroht ist. Das ist die andere Sorte Dummheit daran. Das war mal ein Beispiel mit dem Mindestlohn und den Amis. Als ob man es, wenn hier Wachstum ist, was er hier alles dargestellt hat, gut dran wäre und das wird bedroht.
Okay. Gut, noch Fragen, noch Diskussionsbeiträge zu dem Thema. Wir kommen ja im dritten Teil dann auf diese besonders viel Zorn erweckende Forderung gegen die Schiedsgerichte, da kommen wir vielleicht nochmal drauf, das ist ja eines der zentralen Punkte, an denen sich die Bewegung, wo sich die Bewegung darüber empört. Da kommen wir auf jeden Fall nochmal dazu, wie man eigentlich dagegen richtig argumentiert. Aber man merkt, wenn Sie so argumentieren für Ihr Projekt, wie sehr Sie darauf setzen, die Politikmacher, wie sehr Sie, die Veröffentlicher der öffentlichen Meinung, wie sehr Sie darauf setzen, dass die Leute schon ganz automatisch bei Arbeitsplatz denken, gut für mich. Ohne zu prüfen, was ist denn eigentlich der Inhalt des Arbeitsplatzes, was fordert er von mir? Und zugleich könnte er ja, wenn er das ernst nehmen will, was Sie sagen, jetzt gibt er Konkurrenz, die über den ganzen Bereich Nordamerika und Westeuropa bis hin kurz vor Russland, ein einziger großer Markt. Da könnte er sich ja mal gleich überlegen, ja, dann bin ich doch der Mensch, mit dem Sie das dann veranstalten. Das kann doch gar nicht gut sein, oder jedenfalls nicht bloß was gut sein. Da muss doch ein Haken sein an der Verheißung.
Die wollen die Konkurrenz gewinnen und womit? Indem sie mich dafür ausnutzen.
Weißt du, das muss ein Arbeitsplatz sein, der die Konkurrenz nicht bloß aushält, nicht so defensiv, sondern es ist ein Arbeitsplatz, der anderen die Maßstäbe vormacht, aufherrscht. Also der produktivste Arbeitsplatz muss dann hier sein, damit man die Amis oder die anderen, die sonst wo aus der ganzen weiten Welt, versuchen, an diesem großen neuen gemeinsamen Markt zu partizipieren, damit man die schlägt. Da ist mir das Mittel dabei.